Was bedeutet für dich Glück? Es ist ja interessant, wenn wir genau überlegen, wie wir Glück definieren, dann ist es der Moment. Der Moment, wo die zarte Schocke im Maul vergeht und Glücksgefühl ausströmt. Der Moment auf der Achterbahn, wo wir nur noch die Hände aufheben können, Angst, Adrenalin sich mischen in einen erfrischenden Glückscocktail. Was ist es bei dir? Aber bevor wir irgendwie zu dem Glücksgefühl kommen, regt sich in uns noch ein anderes Gefühl. Das Gefühl nach der Sehnsucht. Sehnsucht nach dem Glück. Und ohne da vorne gross Moralkeule zu schwingen, langt ein Blick in die Medien, um zu sehen, dass da eine grossartige Missionierung stattfindet von Glücksgefühl. Ich meine, eine Autowerbung hat ja nicht mehr viel mit einem Auto selber zu tun, was es alles kann und wie gut es ist, sondern vielmehr, welches Glück ich empfinde, wenn ich das Auto habe. Aber der Umkehrschluss ist noch viel schlimmer. Welches Leid und welche Not ich durchmachen muss, wenn ich das Auto nicht habe. Klar, das ist jetzt überspitzt dargestellt, aber wir Menschen sind doch so zu locken. Glück, etwas Wunderbares. Glück ist das, was wir brauchen. Und wenn wir das Glück nicht haben, dann ist das Ganze ein Trauerspiel. Und das Glück, das da uns täglich verkauft wird, hat einen Haken. Und so ist meine These. Wir sind erst glücklich, wenn wir das haben, was wir uns wünschen. Und leider wissen das unsere lieben Werbefachleute, die hier geschult sind. Und die versuchen, in uns Wünsche zu wecken, die wir eigentlich gar nicht haben. Und irgendwann kaufen wir dann das Produkt. Und ich frage mich, und vielleicht habt ihr euch das auch schon gefragt, gibt es denn nicht mehr im Leben, als von Glück zu Glücksmoment schwingen? Und in der Zwischenzeit haben wir die Sehnsucht nach Glück und sind eigentlich mega traurig und enttäuscht, dass wir momentan nicht glücklich sind. Heute Morgen möchte ich euch einen Schatz vorstellen. Ein Schatz, der nicht nur eine Momentaufnahme ist, sondern gerade in Herausforderungen und in Leid bezeugt, was den Mensch wirklich glücklich macht. Es geht um einen Liederdichter, der eine starke Sehnsucht hat. Die Sehnsucht ist so stark, dass er fast vergeht. Eine Liebenssehnsucht. Und ich möchte euch gerne dazu den Psalm 84 vorlesen. Meine ganze Liebe gehört deinem Haus, Herr, du großer und mächtiger Gott. Ich möchte jetzt dort sein in den Vorhöfen des Tempels. Die Sehnsucht danach verzehrt mich. Mit Leib und Seele schreie ich nach dir, dem lebendigen Gott. Sogar die Vögel dürfen bei dir wohnen. Die Schwalben bauen ihr Nest bei deinen Altären und ziehen dort ihre Jungen auf. Herr, du Herrscher der Welt, mein König und mein Gott. Wie glücklich sind alle, die in deinem Haus Wohnrecht haben und dich dort immer zu preisen können. Wie glücklich sind die, die bei dir ihre Stärke finden und denen es am Herzen liegt, zu seinem Heiligtum zu ziehen. Wenn sie durchs Wüstental wandern, brechen dort Quellen auf. Milder Regen macht alles grün und frisch. Mit jedem Schritt wächst ihre Kraft, bis auf dem Zionsberg vor dir stehen. Höre mein Gebet, Gott, du Herrscher der Welt. Achte auf meine Bitte, du Gott Jakobs. Blicke freundlich auf unseren Beschützer, auf den König, den du eingesetzt hast. Ein Tag im Vorhof deines Tempels zählt mehr als sonst tausend. Lieber an der Tür deines Hauses stehen, als bei Menschen wohnen, die dich missachten. Ja, Gott, der Herr, ist Sonne, die uns Licht und Leben gibt. Er ist der Schild, der uns beschützt. Er schenkt uns seine Liebe und nimmt uns in Ehren auf. Alle, die untadelig leben, gewährt er das höchste Glück. Herr, du großer und mächtiger Gott, wie gut hat es jeder, der sich auf dich verlässt. Der wunderbare Schatz, der wunderbare Psalm, die Liebeslyrik, wo der Schreiber, ich nenne ihn mal Psalmist, geschrieben hat, nimmt uns auf eine Reise mit. Eine Reise voller Lebensfreude und Freude, die richtig ansteckt. Und er brennt so von Liebenssehnsucht, die förmlich spürbar ist, wenn man die ersten Verse lesen. Der Psalmist wird in die Vorhöfe gehen vom Tempel, nicht weil sie architektonisch beeindruckend sind, sondern weil dort Gott wohnt, ein lebendiger Gott. Warum wird der Psalmist zu Gott? Also ich meine, wenn man den Psalm lesen, eigentlich könnte man den Psalmist auslachen, oder? Geht's noch? Warum gehst du zu Gott? Hast du es nicht gecheckt? Heutzutage ist jeder seines eigenes Glückes Schmied. Aber der Psalmist hat einen Schatz entdeckt, der nicht einfach oberflächlich abschütteln ist, sondern der mit Herz, Lieb und Seele das wahre Glück entdeckt hat. Und zwar nicht nur eine Momentaufnahme, sondern ein Zustand. Der Psalmist weiss, ich selber kann mir kein Glück schenken, noch ist da irgendeine Macht, eine Unpersönliche, die mir Glück schenken kann, sondern allein der lebendige Gott. Und so sagt der Psalmist, Gott ist mein wahres Glück. Warum? Ist Gott nicht der, der das Leid zulässt auf dieser Welt? Ist nicht Gott der, der alles zulässt, dass Kranke sterben und liebe Menschen krank werden? Und liebe Christen, ganz ehrlich, sind wir nicht frustriert, dass unsere Gebete nicht erhört werden? Also ich weiss nicht, die Liebeshymne, die der Psalmist schreibt, ist doch fern von jeder Realität. Wie würdest du Gott beschreiben? Ein Professor hat mal den gleichen Auftrag seinen Studenten gegeben. Und die Studenten haben dann auf einem A4-Blatt aufgeschrieben, wie sie Gott beschreiben würden. Und wo die Studenten fleissig den Auftrag vom Professor durchgeführt haben, hat das eingesammelt. Und nachher ist der Professor angestanden und hat gesagt, so, und jetzt beschreibt ihr euch mal, wie ihr euch über euch denkt. Also beschreibt euch mal. Erstaunlicherweise ist herausgekommen, dass es fast deckungsgleich ist. Entweder, wenn wir mit Gott gar nichts zu tun haben, weil er uns egal ist, weil wir mit ihm überhaupt nichts anfangen können, oder wir wollen Gott so, wie er uns gefällt. Haben wir uns schon mal überlegt, was Gottes Wunsch ist? Für dich? Gottes Ziel ist nicht, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen, sondern sein Ziel in erster Linie ist, mit dir eine Beziehung zu haben. Eine absolut schockierende Aussage. Aber nach und nach, wenn man sie mehr versteht, wirkt sie auch befreiend. Und ich glaube und bin zutiefst überzeugt, ist das auch der Weg in die Freiheit. Der Weg zum wahren Glück. Ich glaube, das wahre Glück ist nicht dort zu finden, wo alles fröhlich, munter zu und her geht. Nehmen wir ein Beispiel. Nehmen wir zum Beispiel Gesundheit als den Glücksmoment. Aber was passiert in dem Moment, wo Krankheit eintritt? Dann sagen wir ja damit, das Glück ist nicht viel wert und die schon von Geburt an mit einem Gebrechen auf die Welt kommen, können eigentlich gar nicht glücklich sein. Viele von euch wissen, dass ich in Afrika war, ein Jahr lang, und ich bin völlig aus der Bahn geworfen worden. Wisst ihr wieso? Weil ich glückliche Menschen getroffen habe. Eigentlich ist das doch gar nicht möglich. Das geht doch gar nicht. Also ich meine, Gesellschaft macht uns glauben, dass Glück darin besteht, Wohlstand, Gesundheit, Lebensluxus, Fehlanzeigen, Ich habe glückliche Menschen getroffen, die glücklich waren trotz ihrer Umstände. Es muss also etwas anderes geben, das uns glücklich macht, etwas Tieferes, das für alle Menschen gleich gilt, egal wie die Umstände sind. Und das hat der Psalm, der Schreiber, entdeckt. Ab Vers 6 lese ich Psalm 84. Wie glücklich sind sie, die bei dir ihre Stärke finden und denen es am Herzen liegt, zu deinem Heiligtum zu ziehen. Wenn sie durchs Wüstental wandern, brechen dort Quellen auf. Milder Regen macht alles grün und frisch. Mit jedem Schritt wächst ihre Kraft, bis sie auf dem Zionsberg vor dir stehen. Wort, wo mehr sind als Schocke, wo im Mund vergeht. Verheißnungsvolle, lebensverändernde Wort, Wort Gottes. Kenneth Bay, ein Nordkoreaner, er ist aufgrund vom Glauben an Jesus Christus zu 15 Jahren Einzelhaft und Zwangsarbeit verurteilt worden. Und als er nach 2 Jahren glücklicherweise früher schon rausgelassen worden ist, hat er verkündet: Als ich nach Hause kam, fühlte ich mich, als ob ich die 2 Jahre in einer persönlichen Einkehrfreizeit bei Gott verbracht hätte. Hä? Christen erleben das Wunder, dass Gott den Menschen mitten in Not, Freude und Hoffnung geben kann. Und das ist das Thema vom nächsten Sonntag: Hoffnung trotz Verfolgung. Eigentlich sollte doch ja das gar nicht möglich sein. Jetzt müsst ihr euch mal überlegen: Der Grund, warum er überhaupt im Gefängnis ist, ist ja Gott selber. Er ist ja ins Gefängnis gekommen, weil er seinen Glauben an Jesus Christus offen gelebt hat. Warum sollen wir überhaupt dem Gott folgen und nachfolgen, wenn man damit ins Gefängnis kommt? Die Antwort ist ganz einfach: Ohne Gott bin ich verloren. Alles, was wir in unserem Leben Glück definieren, zerrinnt wie Sand aus unseren Händen. Es gibt nichts, was wir irgendwie festhalten können. Ist Familie unser Glück? Was passiert, wenn irgendetwas ins Familienverhältnis hineinkommt? Es ist zerrüttert. Ist Macht und Geld unser Glück? Jeder weiß, wie tief der Fall ist. Es muss also etwas geben, das ewigen Bestand hat. Etwas, was außerhalb von uns ist, und da kommt Gott ins Spiel. Und vielleicht lernen wir immer mehr zu verstehen, warum es sein Ziel ist, mit uns eine Beziehung zu haben und nicht in erster Linie all unsere Wünsche erfüllen. Denn er möchte dir mehr als nur einen Glücksmoment schenken. Er möchte dir wahres Glück schenken. Und manchmal erkennen wir das wahre Glück erst, wenn wir anfangen, mit unerfüllten Wünschen zu leben. Mit Krankheit und Leid. Weil erst dann wird sichtbar, was wahres Glück bedeutet. Und davon ist der Psalmist begeistert, was er da schreibt. Aber was ist denn jetzt das wahre Glück? Das wahre Glück ist das Gegenteil, was uns Gesellschaft weismachen will, und noch viel mehr. Wahres Glück bedeutet nicht einfach befreit sein von allem Gebrechen und allem Leiden, sondern wahres Glück bedeutet nicht auf die Leid und Sorgen meinen Blick richten, sondern allein auf Gott. Wenn ich sehe, welche Schönheit und Macht Gott hat, dann erscheint alles andere, alle Trübsal, einfach wie nichts. Aber dieser Blick ist erst möglich, wenn wir wissen, wer Gott eigentlich ist, wer der lebendige Gott ist, welche Auswirkungen seine Macht hat. Und das erklärt uns der Psalmist im Vers 12. Ja, Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt. Er ist der Schild, der uns beschützt. Er schenkt uns seine Liebe und nimmt uns in Ehren auf. Allen, die untadelig leben, gewährt er das höchste Glück. Herr, du großer und mächtiger Gott, wie gut hat es jeder, der sich auf dich verlässt. Gott ist die Sonne. Hättet ihr Gott vorher auch so beschrieben? Gottes Licht, das unseren Lebensweg beleuchtet, wenn es um uns herum dunkel wird, trotzdem ist Licht da. Gott ist unser Schild, der uns bewahrt, der uns beschützt vor Gefahr und Not. Das sind nicht einfach schöne Worte, die einfach mal gesagt werden. Das sind Gottes Worte, Verheißungen, kraftvolle Worte, die uns immer wieder begegnen. Und sie erinnern uns vielleicht auch an den bekannten Psalm 23. Und ob ich schon wanderte im dunklen Tal, so fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Vielleicht hast du momentan das Gefühl, Gott ist ganz weit weg. Und du fragst dich auch, warum lässt Gott das zu? Gestern habe ich die Nachricht erfahren, dass ein Klassenkamerad von mir gestorben ist. Einfach so. Er hinterlässt eine Frau und 3 junge Kinder. Er hat bald gezügelt und hat bald auch eine Stelle als Pastor angefangen. Und man fragt sich, warum lässt Gott das zu? Es gibt Fragen, die wir nicht beantworten können. Fragen, die uns herausfordern. Aber wie schön ist es doch, dass wir alles ungeschmückt bei Gott anklagen und beklagen können. Und uns gegenseitig immer wieder daran erinnern, Gottes Ziel ist nicht, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen, in erster Linie, sondern er möchte mit uns eine Beziehung haben. Er möchte ihr wahres Leben Glück schenken. Und ich glaube, die Frau leidet jetzt stark. Die zweite Nacht ohne Ehemann. Aber ich bin zutiefst überzeugt, dass sie trotzdem wieder Glück finden, wahres Lebensglück. Weil das genau darin verheißen wird. Und ob ich schon wanderte, oder da wird es beschrieben mit dem Wüstental, man könnte es auch übersetzen mit Tränental, da brechen Quellen auf. Wie unter Freunden, erst wenn die Freundschaft unter Probe und Feuer geprüft wird, erst dann wird sichtbar, ob sie verhebt. Ebenfalls wird Gott beschrieben, dass er Gnade und Ehre schenkt. Was für ein Unterschied zu dem, was uns die Welt verkauft. Nicht ich bin es, der mir selber Ehre schenkt. Nicht ich bin der, der selber gut bin. Sondern Gott schenkt mir die Ehre. Und Gott schenkt mir Gnade. Ja, was schenkt er denn für eine Gnade? Das ist die schönste Frage, die wir uns überhaupt stellen können. Was schenkt er denn? Es ist der Grund, warum der Kenneth Bay in die Zwangsarbeit gegangen ist. Es ist der Grund, warum Menschen in den Tod gehen für die Botschaft. Weil sie wissen, da ist mehr als einfach ein Glücksmoment. Es ist ein Zustand, den wir gemeinsam haben dürfen. Es ist Jesus Christus. Ein Wert, wo weder Motte noch Rost zermalmen können. Wisset ihr, Gott liebt dich nicht, weil du Gutes machst. Gott liebt dich nicht, weil du gute Sachen vollbringst. Gott liebt dich auch nicht, weil du liebenswert bist. Eigentlich hat Gott gar keinen Grund, um dich zu lieben und mich auch nicht. All der Schmutz, wir haben eigentlich die Beziehung zu Gott zerstört, wir wollen gar nicht mit ihm zu tun haben. Aber jetzt kommt Gnade ins Spiel, die Schönheit und die Klarheit, die Gnade, das Geschenk, dass Gott dich anschaut und Jesus Christus sieht. Jesus Christus, der ans Kreuz gegangen ist und am Kreuz die Stelle eingenommen hat, die ich eigentlich verdient hätte. Und alle Schmutz, alle Zerbrochenheit, alles, was mir täglich an den Tag legt, hat er am Kreuz gezahlt. Und er schaut dich an, sieht Jesus Christus und du hast dann die Stellung und ich auch als sein Sohn. Eigentlich das, was nur Jesus verdient hat. Aber dank Jesus dürfen wir in einer liebenswerten Beziehung sein. Und das ist wahres Lebensglück. Es bedeutet, mit Jesus Christus in einer lebendigen Beziehung zu sein. Jesus Christus stellt die Beziehung zu Gott wieder her. Und er kann uns wahre Lebensfreude und Schönheit auch wieder schenken. Und mit dem Blick wird auch deutlich, dass Gott uns nichts vorenthaltet. Er schenkt uns nur Gutes. Das ist ja oft schwer zu begreifen. Gott schenkt uns nur Gutes. Aber oft können wir das Wort nicht begreifen, weil wir das Gute gerade mit Glück verbinden. Und das Glück definiert das, was wir als Glück definieren. Aber Gott wird viel mehr als einfach dir einen Glücksmoment schenken. Er möchte dir Jesus Christus geben. In anderen Worten sagt Paulus im Römer 8, 23, er hat seinen Sohn für euch alle dahingegeben. Wird er euch denn mit ihm nicht auch alles andere schenken? Noch in einem Satz formuliert, das wahre Glück, die wirkliche Erfüllung, liegt darin, Jesus als den Weg zu Gott, dem Vater, zu erkennen. Ihm sein Leben anvertrauen und Befreiung von aller Schuld anzunehmen. Von Gott geliebt und mit ihm im Reinen sein, das ist, was uns im Innersten glücklich macht. Mit anderen Worten, wenn das bei dir der Fall ist, dann lebst du in einer Beziehung mit Gott. Und das ist sein Ziel und das ist sein Wunsch. Und darum möchte ich dich fragen, kennst du Jesus Christus? Wenn du heimgehst und vielleicht 5 Minuten allein für dich bist, vielleicht auch 10 Minuten, dann überleg dir mal, wie tust du das Glück momentan definieren? Dein wahre Lebensglück. Und wenn irgendwie Not oder Leid oder irgendeine Krankheit das Glück wieder kaputt macht, dann sei dir bewusst, Jesus, Gott, er wartet nicht, sondern er rennt mit offenen Armen auf dich und er will dir Jesus Christus schenken. Wisst ihr, warum ich zutiefst überzeugt bin, dass Jesus Christus wahre Lebensglück ist? Klar, meine eigene Lebenserfahrung spielt auch eine Rolle, aber vor allem sind die Menschen doch ein Zeugnis, die total das Leid erfahren und das wahre Glück ausstrahlen. Vor 2 Jahren habe ich ein Seminar besucht unter dem Titel «Leiden, Krankheit und Sterbebegleitung». Was für ein hoffnungsloser Titel. Und der Leiter hat starke Schmerzen gehabt, am ganzen Rücken, und seine Frau leidet unter Krebs. Und ich habe gedacht, na bravo, da findet man sicher nicht das wahre Glück. Aber genau das Gegenteil ist mir aufgezeigt worden und ich habe nochmal neu entdecken, was ist das wahre Glück? Von dem Mann, der kurz vor der Pension steht und Leid und so weiter durchgemacht hat, da kommt wahre Lebensfreude raus, wahre Worte vom Frieden und vom Trost. Es ist keine Momentaufnahme, sondern eine Perspektive und eine Haltung, die man einnehmen darf. Vielleicht ist dir jetzt noch nicht ganz bewusst, wie konkret Jesus Christus dein wahre Lebensglück im Alltag darstellen kann. Dann lass mich zum Schluss noch ein paar Gedanken weitergeben. Wenn wir Jesus Christus als unser Lebensglück gefunden haben, dann bedeutet das nicht, dass irgendwie Jammer und Wut mir von dem verschont bleiben. Das stimmt überhaupt nicht. Es trifft uns genau gleich. Doch das wahre Lebensglück bedeutet, ich schaue auf Jesus Christus. Ich schaue nicht, was vergangen ist. Ich schaue nicht um das Leid um mich herum, sondern allein auf Gott und sehe die Schönheit und die Kraft, die Jesus hat. Und vielleicht fragen sich auch ein paar Christen jetzt, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, kann man sich immer wieder fragen, die Probleme oder die Not in unserem Alltag, die uns belastet, wie viel Macht geben wir denen eigentlich? Oder gehen wir mit unseren Sorgen, mit unseren Problemen, mit unserem Leid, das wir haben, vor das Kreuz, legen es an und klagen es vor Gott und lassen es auch dort liegen und halten an Gott fest, dass er alles im Griff hat und er es wohlmachen wird? Wir müssen uns bewusst werden, es gibt Zeiten von der Dürre, von der Trockenheit, von der geistlichen Trockenheit, Zeiten mit Gegenwind, aber diese Zeiten sind entscheidend zum Vorwärtskommen. Wir dürfen von Kraft zu Kraft wandeln, wie es der Psalmist schreibt, und eines Tages vor Gott stehen. Und das Ermutigende daran ist, dass wir ja gemeinsam das gleiche Wanderziel haben. Gemeinsam gehen wir den Weg miteinander. Und Spurgeon ist ein Prediger von England, ist schon länger her, als er gelebt hat, darum auch ein bisschen altes Deutsch, hat geschrieben, und ich schließe mit diesen Worten. Die Gott vertrauen und Jesus nachfolgen, denen wird das Jammertal zu einer lieblichen Oase, an deren klarem Quell sie ihren Durst löschen und sich lagern, um auszuruhen, um miteinander liebliche Gespräche zu führen. So lässt der Glaube auch uns, die wir nach dem Himmel wallen, manche labende Quellen mitten im Tränental aussprudeln. Wir trinken am Born der göttlichen Verheißungen, lagern uns im brüderlichen Kreise um das frische, süße Wasser und reden miteinander von den unaussprechlichen Freuden und Erquickungen, die unser in der Gottesstadt in der Ewigkeit warten. Das ist gemeint. Miteinander an dieser Quelle laben, miteinander vorwärts gehen. Fresset die Not, das Leid, das in euch ist, nicht auf, sondern teilet es mit. Sprecht miteinander, betet füreinander. Gott möchte ihr wahres Lebensglück schenken. Und das ist genau das, was auch zum Abendmahl zum Ausdruck kommt. Die Gemeinschaft miteinander. Und darum werden wir auch das Abendmahl miteinander feiern. Wir sind miteinander unterwegs. Und gemeinsam, wie wir es gehört haben, haben wir nichts zum Bringen. Wir kommen mit leeren Händen von Gott. Aber Jesus Christus hat uns vergeben und den Weg zu Gott frei gemacht. So bist auch du herzlich eingeladen, das Abendmahl mit uns zu feiern, wenn du Jesus Christus als deinen Erlöser und Retter angenommen hast. Wir werden Traubensaft und das Brot durch die Reihe geben und die, die es nicht wollen, können es einfach weitergeben. Es ist absolut freiwillig. Ich möchte noch beten. Wir werden kurz still. Herr, wie oft suchen wir das Lebensglück in Sachen, die keinen Bestand haben. Herr, wir wollen unser Leben selber in die Hand nehmen und am liebsten mit dir gar nichts zu tun haben. Doch immer wieder wird uns bewusst, alles, was wir selber versuchen, hat keinen Wert über den Tod hinweg. Du allein kannst wahres Lebensglück schenken. Ja, du willst uns sogar wahres Lebensglück schenken. Vater im Himmel, darum bitten wir dich, vergib du unsere Schuld. Und lass uns das wahre Lebensglück immer tiefer kennenlernen. Und wir freuen uns auf den Tag, wo wir vor dir stehen dürfen und mit dir das Abendmahl feiern. Amen. Vielen Dank, liebe Band, dass ihr uns während dem Teil mit dem Lied begleitet. Ich möchte, bevor wir starten, noch mit dem Einsetzungswort anfangen. Aus dem Matthäus 26. Und zwar hat Jesus genommen in der Nacht, wo er verraten worden ist, und hat zum Brot gesagt, nehmet und esset, das ist mein Leib. Danach hat er auch den Kelch genommen, hat Gott gedankt und hat zu seinen Jüngern gesagt, trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Der Heilige Geist ist da und er feiert mit uns das Abendmahl. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Amen.